ARD.
Unsere heutige Ausgabe hat eine, wie soll ich sagen, kurze Halbwertszeit, weil es geht um die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten und vor allem natürlich darum, wie sich die Medien da positionieren und, ich sag mal, verhalten. Und diese Wahl ist am 5. November mit ersten Ergebnissen nach unserer Uhrzeit am 6. November. Und gleich noch etwas, was anders ist als sonst. Wir sind heute sozusagen unter uns. Erst aber mal hallo Sabine.
Hallo Thomas und jetzt vor allem auch mal hallo an unseren Experten. Das ist nämlich unser Mediencross- und Querkollege Michael Mayer. Hi.
Hallo.
Ja, Michael, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.
Genau, ich war vor 20 Jahren mal mit der RIAS-Kommission, das ist so eine Stiftung, die sich dem deutsch-amerikanischen Verhältnis gewidmet hat in den USA und die haben so eine Alumni-Reise für die ehemaligen Teilnehmer veranstaltet und da waren wir eine Woche lang in Washington unterwegs und haben mit allen möglichen Journalisten, Medienmachern, Thinktanks, Experten, Expertinnen und so weiter gesprochen und haben mal so den Puls gefühlt, also wie die Lage in den USA ist, politisch, medial, also man hatte wirklich eine ganze Menge Material, eine ganze Menge Erfahrungen, die man da mitgebracht hat. Also da war eine Woche kompakt sozusagen mal alles, was jetzt derzeit im Wahlkampf da so diskutiert wird.
Und davon wollen wir ja auch heute dann profitieren. Du hast so viele neue Erkenntnisse mitgebracht, aus erster Hand quasi. Deswegen haben wir uns gedacht, dass unser Thema heute heißt Kampf ums Weiße Haus, die US-Medien und der Präsidentschaftswahlkampf. Ich bin Sabine Wachs.
Und mein Name ist Thomas Biemesdörfer und Michael Mayer haben wir ja schon gebührend als unseren Mediencross und Quer White House Correspondent gewürdigt.
White House Korrespondent ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe mal mit einigen Medienmachern und Medienmacherinnen gesprochen, wie die sich jetzt eigentlich derzeit so fühlen in dieser aufgeheizten Wahlkampfzeit und die haben mir erzählt, also jetzt nicht so wörtlich, aber doch gibt es eine gewisse Erschöpfung, so eine gewisse Ermüdungserscheinung, weil man muss ja bedenken, also das Phänomen Trump, wenn man so will, ist ja jetzt schon 8, 9 Jahre alt und der diesjährige Wahlkampf geht ja im Grunde genommen auch schon ein Jahr lang, wenn man die Vorwahlen mit dazu nimmt. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann merkt man doch, dass sie so ein bisschen erschöpft sind von diesem unglaublich schnellen Nachrichtenzyklus. Also da wird ja jeden Tag, wenn man so will, die sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrieben. Und man merkt doch, dass die Leute jetzt froh sind, wenn die Wahl endlich mal vorbei ist. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, das kann ja auch noch so weitergehen, ne? Also das heißt ja nicht, dass danach weniger Nachrichten produziert werden. Aber die Leute sind schon so ein kleines bisschen ermüdet und erschöpft.
Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Ich habe die Tage mit einer Kollegin von der dpa gesprochen, die in Washington tatsächlich White House Correspondent ist und die mir das genauso bestätigt hat. Aber du warst ja jetzt gerade da unterwegs in den USA. Was hat sich denn so noch verändert im jetzigen Wahlkampf, also im Vergleich auch zu 2020 und vor allem auch zu 2016, als Trump ja zum ersten Mal angetreten ist?
Also vor allem merkt man, glaube ich, dass das Phänomen Trump jetzt nicht mehr neu ist. Also die Medienmacher, die wissen jetzt schon in etwa, was kommt. Also die kennen auch die dahinterstehenden Personen und Strategen und sind, so war mein Eindruck, also schon ein bisschen besser auf die politischen Strategien und Spin-Doctors und so weiter, die da so rummachen und daran arbeiten, vorbereitet. Aber ich habe die Frage, was sich im Vergleich zu 2020 und 2016 verändert hat, mal an Matthew Klein weitergereicht. Der ist Redakteur und Analyst beim Cook Political Report. Das ist ein Online-Magazin für Leser und Leserinnen, die also eine sehr tiefgehende politische Analyse haben wollen. Und Matthew Klein hat mir Folgendes erzählt.
In 2016, when Trump ran, major TV networks would air his rallies live on TV.
2016, als Trump im Wahlkampf war, brachten alle großen Nachrichtensender seine Reden und Veranstaltungen live im Fernsehen. Nach der Wahl gab es daran große Kritik, weil die Demokraten und liberale Medien sagten, hey, der Typ bekommt dadurch gratis Publicity. Die Medien haben das ein wenig kompensiert, weil sie, als Trump dann Präsident war, sehr kritisch mit ihm umgingen und auch in der Corona-Zeit sehr kritisch berichteten. In 2020 war es so, dass Trump auch ihm nicht so gewogene Medienrede und Antwort stand. Er war ja amtierender Präsident. Dieses Mal erleben wir, dass Trump weitgehend klassische Medien meidet. Ich denke, das liegt daran, dass er meint, diese Medien nützen ihm nicht mehr so viel. Er geht nun lieber zu Podcastern, die sich am Rande des medialen Ökosystems bewegen, das sehr zersplittert ist. Selbst im Vergleich zu 2016. Ich denke, Trump meint, es ist für ihn besser, zu diesen Podcastern zu gehen oder zu Fox News oder anderen ihm freundlich gesinnten Medien wie Newsmax. Denn dort bekommt er keine harten Fragen gestellt. Wenn er harte Fragen beantworten muss, macht er Fehler, die dann selbst wiederum eine Nachricht werden. Insofern denke ich, dass die Berichterstattung heute stärker nuanciert ist, etwas zurückhaltender als in 2016. Aber trotzdem, wann immer Trump einen Fehler macht, ist er an der Spitze der Nachrichten.
Anytime he makes an error, he's still top of the news.
Man muss vielleicht noch eine Sache sagen, diese Podcaster, zu denen Trump geht, das sind so Podcasts wie der von Josh Rogan, also die sich ganz stark so an Männer, vor allem an jüngere Männer richten, und da hat man dann schon auch eine härtere Sprache, und das ist so eine Wählerschaft, so eine Wählergruppe, die Trump sehr stark ansprechen will und die er auch halten will. Also insofern, das ist so der Hintergrund, warum der ganz gerne zu Podcasts geht und nicht so gerne zu klassischen Medien.
Sag mal, sowas wie Wechselwähler interessieren den dann überhaupt nicht mehr?
Ja, das ist ja eine gute Frage, also die ja auch stark diskutiert wird. Also er hat ja zum Beispiel auch ein unglaublich schlechtes Image bei den Frauen, also weil ständig auch irgendwelche frauenfeindlichen Geschichten da auftauchen, also sei es von ihm selber oder von Leuten, die auf den Wahlkampfveranstaltungen da auftauchen. Also man staunt ein bisschen, also ich denke auch, also er spricht sehr stark die eigenen Wähler an, aber nicht sehr stark darüber hinaus. Das war ja jetzt am Wochenende ja auch zu lesen, da ist so ein Comedian aufgetreten in New York, der die Puerto Ricaner beleidigt hat. Also man wundert sich so ein bisschen, er scheint ja nicht sehr stark Interesse daran zu haben, über die eigene Wählerschaft hinauszugehen.
Und richtet sich ja ganz gezielt dann wirklich sehr, sehr engstirnig nur an die. Wie ist das eigentlich, wenn du als Reporter oder wenn Reporter und Reporterinnen in den USA im Moment mit Menschen sprechen? Also ich meine, wir kennen das ja so ein bisschen von uns hier, von Deutschland. Das ist ja oft auch ein Problem, zum Beispiel bei AfD-Veranstaltungen, dass eben da Menschen sind, die überhaupt nicht mit den Medien sprechen sollen, die misstrauisch sind. Ist das in den USA ähnlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist so ein kleines bisschen weniger stark in den USA, weil die Menschen, die sind ja da sehr kommunikativ und da kommt man auch so wirklich sehr, sehr leicht ins Gespräch. Also vielleicht ein bisschen leichter als mit manchem Deutschen, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ich fand diese Frage auch spannend und habe sie David Bruns gestellt. Der ist Leiter der Videoabteilung der Washington Post. Denn bei der Washington Post, da produziert man auch mittlerweile eine Menge von kurzen und auch längeren Reportagen und sogar auch kleinere Talkshows.
I think that post January 6th,
ich denke, nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar gibt es etwas mehr Bewusstsein. Es gibt halt unter den Trump-Wählern eine Gruppe, die den Medien sehr misstrauisch gegenübersteht. Sie fühlen sich leicht provoziert und unterstellen den klassischen Medien eine alternative Realität, an die sie nicht glauben. Das heizt natürlich die Stimmung an. Darauf müssen wir unsere Reporter vorbereiten. Zweitens müssen wir uns natürlich auf einen Wahlsieg einstellen. Und wenn wir eins in den 8 Jahren gelernt haben, nichts an Trump ist konventionell. Das geht schon mit der Amtseinführung los. Wird sie normal vonstatten gehen oder ganz anders? Trump steht immer für eine sehr geschäftige Zeit. Falls er gewinnen sollte, gehen wir da stärker mit offenen Augen und Ohren hinein. Es könnte ja schon am ersten Tag seiner Präsidentschaft zu Verhaftungen, Anklagen oder was auch immer kommen. Da geht man schon mit offenen Augen hinein, wenn Trump wieder Präsident wird.
Wenn wir gerade bei der Washington Post sind, das ging ja hier so ein bisschen rum, aber nicht nur bei der Washington Post, sondern offenbar auch an der Westküste bei der Los Angeles Times gab es ja die gute Tradition, bei Wahlen zum Weißen Haus immer so Wahlempfehlungen abzugeben. Beide großen Zeitungen machen das in diesem Jahr nicht. Michael, warum?
Ja, das ist eine interessante Sache. Also man muss vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Also diese Endorsements, wie sie auf Englisch heißen, diese Wahlempfehlungen, die gibt es schon seit über 150 Jahren. Also 1851 hat die New York Times erstmals einen Präsidentschaftskandidaten empfohlen. Das wirkt ja für deutsche Leser und Leserinnen erstmal merkwürdig, weil man ja denken würde, dass man unabhängig ist und sich eben nicht auf die Seite von einem Kandidaten oder Kandidatin schlägt. Aber nun haben eben mehrere Zeitungen, wie du gesagt hast, die LA Times, auch USA Today oder die Washington Post darauf verzichtet. Und der Verdacht, der jetzt im Raum steht, ist, dass man da vor Trump kuscht, wenn man Kamala Harris empfohlen hätte. Denn Trump hat ja schon mehrere Male gedroht, gegen missliebige Medien vorzugehen. Und ein Kommentator hat mal vor ein paar Tagen bei PBS, dem öffentlichen Fernsehen, gesagt, dass er das frustrierend empfinde, ausgerechnet in einer so aufgeheizten Zeit, sich nicht zu einer Empfehlung durchzuringen. Also mich hat das überrascht. Ich habe gerade gelesen, dass Jeff Bezos, der Besitzer der Washington Post, wohl auch Interesse hat, weiterhin Regierungsaufträge für seine Weltraumfirma Blue Origin zu bekommen. Daran könnte es natürlich möglicherweise auch liegen. Das sind jetzt aber alle Spekulationen. Aber insgesamt muss man schon sagen, man staunt also über manche Vorgänge in der amerikanischen Medienlandschaft derzeit.
Hast du denn mit den Journalistinnen und Journalisten vor Ort auch darüber gesprochen? Wie sehen die das?
Die sind durchaus frustriert darüber. Die wollen einem das aber nicht ins Mikrofon sagen. Das hatte auch damit zu tun, als ich bei der Washington Post war. Da war die Meldung gerade 2 Stunden alt, ganz frisch. Also da wollten die sich noch nicht zu äußern. Aber es ist wirklich eine Debatte, die da in der Medienlandschaft derzeit geführt wird, weil man sich natürlich schon wundert. Ich meine, gerade bei diesen beiden Kandidaten, wo ja dann doch bei manchen Zeitungen es ja eher eindeutig sein würde, dass man sich auf Kamala Harris Seite schlägt, dass man das nicht tut. Also das ist eine große Debatte, die da derzeit geführt wird.
Ja, und eine andere Debatte beziehungsweise auch eine andere Gruppe. Wir haben ja eben schon so ein bisschen über Wählergruppen gesprochen, die sowohl ja medial, aber auch politisch immer wichtiger wird. Das sind in den USA die Latinos. Wie sieht's denn da aus? Wie wird für diese Gruppe berichtet oder wird speziell für diese Gruppe berichtet?
Ja, das fand ich ganz spannend. Das habe ich mir mal angesehen. Spanischsprachige Medien in den USA, also die werden zunehmend wichtiger. Das hat damit zu tun, dass diese Minderheit der Latinos immer größer wird. Also 20% der Bevölkerung sind Latinos, 15% davon sind auch wahlberechtigt. Allein im Großraum Washington D.C. leben 500.000 Menschen mit Wurzeln in El Salvador. Dazu kommen noch viele weitere aus Ländern in Mittel- und Südamerika. Und schon vor 40 Jahren ist das Sendernetzwerk Telemundo gestartet, damals noch unter anderem Namen. Und heute ist es so, dass in fast jedem Ballungsraum in Amerika es mindestens einen spanischsprachigen Sender gibt. Und wir waren zu Besuch bei dem Sender NBC4 Telemundo. Die haben einen großen Newsroom, der wöchentlich 40 Stunden lokales Programm in Englisch produziert, halb so viel in Spanisch. Und die Beiträge werden hin und her übersetzt, aber es gibt dann schon inhaltliche Unterschiede, hat mir Daniela Barrera erzählt. Die ist Newsdirektorin des spanischsprachigen Lokalprogramms.
Die spanischsprachigen Zuschauer interessieren sich für Themen wie Gesundheit, Geld und Sicherheit. Auch Themen wie Schulbildung sind von großer Bedeutung. Es ist für manche Menschen, die hier neu ankommen, schwierig, weil sie nicht wissen, dass es Programme für sie gibt, die sie fördern, etwa Gesundheitsprojekte für spanischsprachige Menschen. Solche Beiträge zu machen, ist für uns etwas herausfordernd, weil die Mehrheit der Zuschauer solche Projekte aus ihren Heimatländern kaum kennt. Wenn wir also im englischen Programm berichten, wer sich als neuer Schulsenator hier zur Wahl aufstellt, interessiert die Latinos eher, was bekommen meine Kinder in der Schule zu essen und was kostet es? Das sind schon unterschiedliche Themen.
Die Latinos der zweiten oder dritten Generation, im Gegensatz zu denen, die jetzt ankommen, die haben ja schon das Recht zu wählen, weil sie in den USA geboren worden sind. Verändert denn das dann auch die Berichterstattung?
Ja, schon. Also diese beiden großen spanischsprachigen Networks, Telemundo und Univision, die haben zum Beispiel vor ein paar Wochen auch diese Townhall-Meetings veranstaltet, also separat, einmal mit Trump und einmal mit Kamala Harris. Und weil beide nun kein Spanisch können, mussten diese Sendungen dann zweisprachig abgehalten werden. Es war auch ganz interessant bei dem Townhall-Meeting, wo Trump da war. Da hat er dann im Grunde genommen auch teilweise wieder so ein bisschen die Latinos beleidigt. Also das ist ja auch wie offenbar bei Trump irgendwie so eine Masche, dass er kann nicht ohne. Also da bin ich mir auch nicht so sicher, ob diese Veranstaltung dann so nützlich für ihn war. Aber es gibt auf jeden Fall bei diesen spanischsprachigen Fernsehsendern auch Beitragsreihen, zum Beispiel, die das Wahlrecht erklären, wie man sich registrieren lassen kann und so weiter. Also man bedient da schon die Community. Und auf überregionaler Ebene ist die Berichterstattung natürlich so ein bisschen komplizierter, weil diese Latino-Communities ja über die ganzen USA verstreut sind und man ja jeden Zuschauer und Zuschauerin irgendwie ansprechen muss. Das hat mir jedenfalls der Washingtoner Büroleiter und National Correspondent von Telemundo, Javier Vega Ureta, erzählt. Die Latinos seien beispielsweise nicht so interessiert am Auf und Ab der beiden Kandidaten in den Umfragen, mal ein bisschen mehr Harris, mal ein bisschen mehr Trump, an jedem kleinen Scharmützel der Kandidaten, sondern die Latinos seien eher an konkreten Themen interessiert.
Que de momento vemos.
Momentan beobachten wir, dass unsere Zuschauer vor allem an 2 Themen Interesse haben: Wirtschaft und Migration. Die große Mehrheit möchte, dass die Wirtschaft besser für sie funktioniert und es eine geordnete Migration gibt. Und davon werden sie auch ihre Wahlentscheidung abhängig machen, was sie bei diesen Themen von den beiden Kandidaten hören.
Und der Korrespondent Ureta hat mir noch erzählt, dass über bestimmte Themen wie Inflation, Mieten und so weiter früher weniger berichtet wurde. Aber heute mache sein Sender Telemundo eben sehr viele Beiträge dazu, auch zum Thema Gesundheit. Denn Long-Covid-Symptome betreffen natürlich auch die Latino-Gemeinde. Und ein besonders heikles Thema, also ich habe ja schon die Beleidigungen, die dann teilweise von Trump da so kommen in seinen Veranstaltungen erwähnt. Das ist natürlich für die Korrespondenten der spanischsprachigen Sender auch eine Herausforderung, weil man natürlich dann schon auch immer diese Trump-Wähler ja irgendwie auch mit im Hinterkopf haben muss, hat mir Telemundo-Korrespondent Ureta erzählt.
Wir wissen aus Umfragen, dass viele Migranten diese Bemerkungen ablehnen. Von daher wählen die meisten Latinos eher demokratisch. Aber nicht nur. Viele Latinos tendieren mittlerweile zu Trump. Wenn ich diese Menschen dann auf der Straße frage, sagen sie vor der Kamera oft, er spricht nicht über mich, sondern über die anderen. Trump spricht nicht über mich oder meine Familie. Wenn Trump sagt, er will massenweise Migranten zurückschicken, dann sagen die Menschen, das betrifft nicht mich, sondern nur jene, die nach mir, später hierher kamen.
Also trotz aller Unsicherheiten und Unwägbarkeiten wird aber dennoch wahrscheinlich eine Mehrheit der Latinos wieder demokratisch wählen, hat mir Ureta erzählt. Aber die Community verändert sich natürlich trotzdem und die spanischsprachigen Medien müssen sich irgendwie darauf einstellen.
Und ich finde das ganz spannend, was er ja gerade gesagt hat, der Telemundo-Korrespondent. Also eben dieses, Trump will massenweise Migranten zurückschicken, aber die Menschen oder viele Menschen haben das Gefühl, das betreffe sie nicht. Das ist was, was ich hier zum Beispiel in Frankreich auch immer mitkriege. Wenn Marine Le Pen irgendwie über Einwanderer und illegale Migration spricht, gibt es eine Generation, die sich gar nicht angesprochen fühlt, die aber eigentlich mitgemeint ist und die trotzdem dann auch in der Lage ist, extrem rechts zu wählen.
Ja, ja, das stimmt. Es ist vor allem auch interessant, dass, wenn man sich so die mediale Berichterstattung angeht, dass die Medien natürlich auch mit dem Phänomen Trump irgendwie umgehen müssen. Also man kann ja nicht in einer Tour so ein Trump-Bashing betreiben, weil es ist nun einfach mal der Kandidat der einen Partei. Aber es ist natürlich trotzdem eine Herausforderung, weil ja da ganz, ganz stark auch mit Unwahrheiten gearbeitet wird. Also wir erinnern uns an diese Geschichte vor ein paar Wochen, wo er behauptet hat, dass Immigranten in Springfield, Ohio da die Haustiere aufessen. Also das sind dann so Sachen, ich meine, man lacht darüber, aber das war zum Beispiel interessant. Da waren
es ist schon traurig. Ne?
Es ist schon traurig. Weil mehrere Tage war das wirklich einfach auch Thema in den Medien. Und da merkt man dann schon, dass die Medien natürlich auch einfach getrieben sind von all diesen Falschbehauptungen oder Fehlinformationen, die da so auf den Tisch kommen, weil man das irgendwie natürlich auch wahrnehmen und berichten muss.
Also wenn ich zum Fazit kommen kann, muss ich sagen, ausgewogen war diese Produktion gar nicht. Wir haben nämlich nur fast nur über Donald Trump geredet. Kamala Harris kommt offenbar gar nicht vor. Das scheint schon ein Brett zu sein, dieser Mann als Kandidat, ne?
Also sagen wir mal so, ich würde so formulieren, natürlich wird über Kamala Harris auch gesprochen. Also zum Beispiel, sie hat ja auch mehrere Interviews gegeben, auch den großen Networks. Also sie war bei 60 Minutes und so weiter und so fort. Also das hat sie ja schon gemacht. Aber es ist natürlich so, wenn du so einen Gegenkandidaten hast, der konsequent ständig und immer provoziert und natürlich auch ständig und immer Tabubrüche produziert, das ist natürlich für die Medien und gerade in Amerika natürlich dann irgendwie spannender als dann eine Kandidatin, die zwar Inhalte liefert, aber die dann natürlich nicht ganz so viel, also in Anführungszeichen, so reißerisches Material produziert. Und das ist schon ein Problem. Und du hast völlig recht, Thomas. Also das ist wirklich so, dass da so eine gewisse Schräglage entsteht, weil die Medien halt ganz stark immer über das auch berichten müssen, was Trump nun gerade wieder veranstaltet hat.
Auf jeden Fall sind wir jetzt echt mal gespannt, was bei der Wahl rauskommt. Danke, Michael. Michael Mayer, unser Kollege von Medien Kross und Quer, der in den USA war eine Woche lang und mit uns über die Medien und den Wahlkampf gesprochen hat.
Und sich gegen den Titel White House Correspondent ehrenhalber von mir verliehen, massiv zur Wehr gesetzt hat. Wir werden es sehen, wie so oft, oder wie sagst du, Michael, immer so gerne, wir werden es weiter beobachten.
Wir werden es weiter beobachten, genau. Tschüss, ihr beiden. Bis dann.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.